Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zu dieser Special Saatkorn Podcast Episode. Special deshalb, weil ich heute niemanden zu Gast habe, außer mich selbst. Das heißt, ich erzähle euch heute was. Und zwar geht es um die Keynote, die ich beim Embrace Festival am 25. Juni in Berlin gehalten habe. Haben mich mehr Leute darauf angesprochen, fanden das gut, wollten das nochmal hören und voilà, hier ist sie. Viel Spaß damit. Dankeschön und herzlich willkommen, ich muss anders sagen, hallihallo und herzlich willkommen zum Embrace Festival. Kleiner Insider-Witz, Anja Lüthi hat ihn verstanden, glaube ich. So, ich freue mich sehr, hier stehen zu dürfen. Erstmal nochmal ein Applaus für Onkel Bernie. Zur Keynote, A Brave New World. Aber bevor ich dazu was sage, muss ich hier ausgegebenen Anlass eigentlich noch was anderes sagen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unser Team dieses Jahr gezittert, gebibbert und ängstlich auf den Terminkalender geguckt hat. Dieses Jahr ist für uns echt speziell, muss ich wirklich sagen, weil ich vor 8 Wochen echt noch nicht sicher war, ziehen wir das Ganze so durch. Geht das überhaupt? Und das lag daran, dass ihr euch alle erst sehr spät entschieden habt, euch Tickets zu besorgen in diesem Jahr. Das verstehe ich aber auch natürlich. Wir leben in wirklich in schwierigen Zeiten. A Brave New World ist, kann man verschiedene sozusagen Untertitel drunter schreiben unter den Titel. Und deswegen danke an euch, dass ihr hier seid, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir sind insgesamt in den 2 Tagen jetzt 1000 Leute. Das hätten wir vor 6 Wochen nicht für möglich gehalten. Ich weiß nicht, ob es Rekord ist. Enno kann uns das hinterher noch sagen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut bestückt und davon war echt nicht auszugehen. Deswegen mache ich jetzt mal was, was man vielleicht sonst so gar nicht macht. Ich klatsche für euch. Das finde ich super. Danke dafür. Da ist uns ein riesen Stein vom Herzen gefallen. Das kann ich nicht anders sagen. Zum Motto, A Brave New World. Das ganze Thema haben wir uns ausgedacht im September letzten Jahres. Und das Motto A Brave New World klingt ja erstmal dunkel, düster, dystopisch. Alle denken an Aldous Huxleys Buch. Und ja, das war auch die Idee dahinter, muss ich sagen. Das war im Team nicht unumstritten. Das Team hat damals gesagt, das kannst du nicht machen. Wir stehen ja eigentlich für Festival, gute Laune, gemeinsam lernen, Netzwerken und feiern. Und dann so ein Motto. Und was werden die Sponsoren dazu sagen? Und auch die TicketkäuferInnen. Und ich war aber echt davon überzeugt, das passt irgendwie. Das war September 24. Ganz ehrlich, was seitdem passiert ist, das hätte ich mir überhaupt nicht in meinen kühnsten Träumen ausmalen können. Und wir haben das mal in so einem Mini-Mini-Video zusammengefasst. Ich zeig's euch mal. Das ist die Welt, in der wir uns befinden. Und hätte mir einer vor 12 Monaten gesagt, das passiert alles und noch viel mehr. Die aktuellen Geschehnisse sind ja hier gar nicht drin, weil das ja irgendwann auch mal vorproduziert werden musste. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also ganz ehrlich, ein Hollywood-Drehbuchautor, der das als Film aufgeschrieben hätte, dem hätte man noch gesagt, du spinnst. Geh nochmal in deine Kemenate zurück und denk nochmal über dein Drehbuch nach. Aber das ist halt die Realität, das ist die Welt, in der wir uns bewegen. Völlig absurd. In meinem zarten Lebensalter würde ich sagen, so krass war es noch nie. Und gleichzeitig denke ich, vielleicht empfinden wir auch vieles davon nur so krass, weil wir alles natürlich jederzeit mitbekommen durch Social Media. Ist ja alles immer brandaktuell. Also wenn irgendwo ein Sack Reis umfällt, dann wissen wir es. Ich will die Dinge jetzt nicht beschönigen und kleinreden, ne? Dass der Ukraine-Krieg immer noch läuft. Ich glaube, das hätten wir uns alle vor 12 Monaten gewünscht, dass das nicht der Fall ist. Das alles zusammengenommen, was hat das hier auf diesem Festival zu suchen? Das sind ja die ganz großen Themen. Aber ich glaube, das hat natürlich alles eine Implikation auf uns alle hier in diesem Raum. Alle, die wir entweder als Dienstleister im HR-Umfeld unterwegs sind, alle, die wir als PersonalreferentInnen, als PersonalleiterInnen mit dem Thema zu tun haben, wir sind direkt betroffen. Die Sparbremse wird durchgedrückt. Wir erleben, wenn wir mal 2-3 Jahre zurückdenken, wo die Berufsgruppe RecruiterInnen die meistgesuchte Berufsgruppe überhaupt war. Das war ja irre. Wir erleben gerade, dass das keine große Bedeutung in vielen Organisationen spielt zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist natürlich ein bisschen absurd. Und wenn man das unter einer Überschrift zusammenfassen wollen würde oder vielleicht in ein Wort reinpressen wollen würde, ich glaube, dann wäre das Unsicherheit. Gesellschaftliche Unsicherheit, politische Unsicherheit, wirtschaftliche Unsicherheit, technologische Unsicherheit aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung. Und das betrifft uns alle als Individuen, als Organisation, als Branche, in der wir uns bewegen. Deswegen fand ich das schon richtig, das mal in diesen Kontext zu rücken. Denn das betrifft uns als Exportnation Deutschland natürlich ganz besonders. Und das, was im Moment gar nicht mehr so im Fokus steht, obwohl gerade letzte Woche habe ich in Tagesthemen so einen Bericht gesehen von Böhringer Ingelheim, da stand auf einmal wieder der Fachkräftemangel im Fokus. Und ich war so richtig so, hä? Da redet jemand in den Tagesthemen über Fachkräftemangel, habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ich höre eigentlich im Moment immer andere Dinge. Aber natürlich zu Recht, der Tipping Point, der ist ja erfolgt. Und wir bewegen uns natürlich jetzt in die Jahre hinein, ihr wisst das alle, wo es eigentlich sehr, sehr schwierig wird. Wo der von Sebastian Detmers, ich glaube 2022 in seinem Buch beschworene Arbeitskraftmangel halt Realität wird. Kriegt nur kaum einer so richtig mit. Ich meine, ihr alle kriegt das mit. Ihr macht ja Recruiting, Employer Branding und HR Tech und so weiter. Ist nur gerade nicht das ganz große Thema. Dafür gibt's einen einzigen Grund, die eben beschriebene Unsicherheit und die total volatile Wirtschaft, die wir gerade erleben. Man kann ja nur hoffen, dass wir in diesem Jahr noch eine Belebung erleben. Ich finde, dass ganz aktuelle Tendenzen durchaus positiv sind. In einem kleinen Filmchen hat man eben die Vernunft-Ehe so ein bisschen sehr negativ dargestellt. Meine persönliche Meinung ist, dass ein paar Impulse doch richtig erfolgen und dass man vielleicht auch hoffen darf, dass sich was tut. Der IFO-Index, der am 12.06. rauskam, der scheint das zu bestätigen. Für dieses Jahr nur minimal 0,1% Verbesserung gegenüber den davorliegenden Erwartungen fürs nächste Jahr, immerhin 0,7% besser als erwartet. Morgen kommt das Arbeitsmarktbarometer raus, das neue. Ich bin total gespannt, wie die Werte da sein werden. Und so ganz zaghaft kann es sein, dass langsam ein bisschen Bewegung wieder reinkommt. Ich glaube, das wünschen wir uns alle. Was dann natürlich passiert, ist auch klar. Also wenn die Wirtschaft wieder richtig gut ans Laufen kommt, dann werden RekruterInnen auf einmal wieder sehr nachgefragt sein. Dann werden die Unternehmen auf einmal wieder das als Top-3-Prio sehen und nicht irgendwie 4 oder 5, wie im Moment vielleicht in vielen Organisationen. Und was im Hintergrund weiterläuft, sind natürlich zwei Dinge. Das ist die Demografie. Also das hier passiert sowieso. Ja, also das wissen wir ja, da können wir nicht viel dran ändern. Und das andere, was weiterläuft, ist die Digitalisierung. HR-Tech. Insgesamt Technologisierung, Digitalisierung geht rasant nach vorne und ist natürlich vielleicht auch in der Beziehung einerseits ein Heilsbringer in dem ganzen Thema. Das könnte man denken und überlegen, wenn man da so steht. Klar, diese Bilder haben wir tausendfach gesehen, aber das hilft uns sicherlich, diesen Arbeitskraftmangel bewältigen zu können auf der einen Seite. Und gleichzeitig werden wir natürlich effizienter sein, produktiver sein. Das ist wichtig für uns als Individuen wieder, als Organisation und als ganzes Land, die Produktivität halt hochzuschrauben. Und ich glaube, da liegt schon eigentlich ein Großteil der Lösung in Technologie, muss man sagen. Gleichzeitig glaube ich, wird es euch so ähnlich gehen wie mir. Also ich bin da fasziniert von, ich beschäftige mich damit, aber ich bin auch oft verunsichert. Also diese Dynamik, die da ist, das, was KI-mäßig abgeht, wie schnell sich Dinge entwickeln, wie schnell neue Tools dazukommen, wie soll man dem standhalten, wie soll man überhaupt ansatzweise das Tempo mithalten? Und wenn man dann ein bisschen weiterdenkt, was heißt das eigentlich für unsere Zunft, für HR selbst? Also welche Prozesse machen wir in diesem Raum dann eigentlich noch selbst, wenn eigentlich KI alles, was administrativ ist, übernimmt? Also vielleicht auch ein Quäntchen Angst dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in diesem Jahr das erste Mal so ein Gefühl, hatte ich noch nie in meinem Leben vorher, wo ich dachte, ah, okay, wenn man das Ganze, also diese ganzen radikalen Zukunftsszenarien, wenn man die wirklich mal zu Ende denkt und weiterdenkt, dann landet man in so einem Nirvana. Weil das ist am Anfang ganz faszinierend. Ja, du kannst die Produktivität massiv anheben. Okay, dann werden Leute ihren Job verlieren. Okay, wenn man halbwegs standhält, man selbst vielleicht nicht. Aber okay, die Technologie entwickelt sich ja auch weiter. Und Also wer sagt mir eigentlich, dass dann, wenn ich mal 5, 10 Jahre weiter denke, wir tatsächlich noch arbeiten? Also oder machen wir was ganz anderes? Da landet man ganz schnell in philosophischen Diskussionen, will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Das ganze Thema explodiert natürlich auch auf einer anderen Perspektive. Also, dass wir das Potenzial sehen, dass oft die Strategie fehlt. Ich glaube, das ist bekannt, da gibt es verschiedene Studien zu. Ich habe hier mal eine von Escriba zitiert. Aber am Ende bleibt uns ja nichts übrig. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und dann auch schauen, was denn da die neuen Trends sind. Und zumindest für mich, und jetzt werden einige denken, wieso wusste der das nicht? Der beschäftigt sich doch mit sowas. Aber für mich gibt es eigentlich zwei Themen, die verstärkt in meinen Fokus gerückt sind. Und das eine ist das ganze Thema Agentic AI. Ich denke, also wer von euch kennt den Begriff? Vielleicht einmal Hand hoch. Und ja, das ist interessant, weil als ich vor einem Jahr hier stand, ich hätte jetzt mal gesagt, so von der Bühne runtergeguckt, ungefähr 20% kennen den Begriff. Das heißt, viele kennen ihn gar nicht. Vor einem Jahr kannte ich ihn auch nicht, als ich hier stand und zu euch geredet habe. Und dann war ich auf der HR Tech Konferenz in Las Vegas und da redeten alle nur darüber. Das war das einzige Thema dieser Konferenz. Ich übertreibe jetzt gerade fast gar nicht. Also es war wirklich zu 90% das Thema der Konferenz. Agentic AI, also die Idee, KI-Agenten einzusetzen, die einzelne Prozessschritte selbstständig abbilden und sozusagen an Menschen statt einzelne Prozessschritte übernehmen. Und das ist das, was gerade massiv passiert in Technologie insgesamt, aber somit auch in HR-Tech. Das sollte euch alle interessieren, da solltet ihr euch mit auseinandersetzen. Wir haben auf diesem Festival einige Unternehmen, einige Cases, DB Schenker fällt mir gerade ein, Unternehmenscase, die zeigen, wie man mit so KI-Agenten arbeitet. Aber ihr könnt auch an den Ständen von Escriba, Talent, Milch und Zucker dazu einiges erfahren. Also ich empfehle jedem und jeder von euch, euch damit mal auseinanderzusetzen und zu klären für euch, was hat das eigentlich für eine Bedeutung. Die anderen zwei Begriffe, ist eigentlich auch einer, ist Low- und No-Code Applications, wie der Name schon sagt. Also am Ende geht es darum, ohne tiefen Eingriff in die Quellcodes von Software neue Dinge zu entwickeln. Und das führt dazu, dass man viel schneller als früher Technologien entwickeln kann, gerade auch im HR-Umfeld. Ein komplexes Thema kann ich jetzt hier in der Keynote nicht komplett behandeln, aber gerade bei den ganz großen Standardsoftware Anbietern wie SAP oder Oracle, die schieben jetzt ihre Themen in die Cloud und das, was eure Organisationen individual dazu entwickelt haben auf ihren On-Premise-Lösungen, das wird verschwinden, weil das im Standard nicht mehr abgebildet ist. Ihr braucht aber natürlich diese Individualisierung und das kann man durch Low- und No-Code-Programmierung halt erreichen. Das ist auch ein Thema, mit dem ihr euch, glaube ich, auseinandersetzen solltet. Das ist unglaublich, wie viel schneller diese Projekte ablaufen. Also da ist die Spanne von 1 zu 20 bis 1 zu 50. Also wo ich vorher 50 Personentage gebraucht habe, brauche ich heute noch einen. Das ist die Entwicklung, die gerade passiert. Und jetzt kann man denken, was habe ich als Recruiter damit zu tun? Was habe ich als PersonalleiterIn damit zu tun? Ich glaube, eine ganze Menge, weil das am Ende ganz viel damit zu tun hat, wie wir unsere Jobs in Zukunft definieren müssen und was davon noch bleibt. Am Ende also eine extrem rasante Entwicklung. Und das spiegelt sich auch in dem Saatkorn-Overview. Den mache ich ja einmal jährlich zusammen mit meinem Team. An der Stelle mal ein herzliches Dankeschön an Jonas Wellmann. Der stellt das Ganze nämlich immer zusammen. Der sitzt da hinten. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist eine Sauarbeit. Also herauszufinden, A, gibt es diese Unternehmen noch? B, heißen die noch so? Sieht das Logo noch so aus? Natürlich helft ihr alle mit. Das könnte Jonas gar nicht alleine produzieren. Was daran interessant ist, von 2024 auf 2025 hatte ich erwartet, weniger Unternehmen zu sehen, aufgrund der schwierigen Wirtschaftslage. Was aber tatsächlich passiert ist, wir haben eine Steigerung von 8%. Also sind etliche Unternehmen von dieser Landkarte verschwunden. Es sind aber auch ganz viele neue dazugekommen. 8% Steigerung von 24 auf 25, da könnte man erstmal sagen, da scheint die Welt ja in Ordnung zu sein. Gleichzeitig spiegelt das Bild natürlich auch das, was euch alle beschäftigt. Also zur Hölle, wie soll ich denn da jetzt das Richtige für mich rausfinden? soll ich mich mit 600 oder in dem Fall sind es 535, ganz genau hier auf dem Chart, Unternehmen auseinandersetzen? Soll ich mir 535 mal erklären lassen, was die alle so machen? Soll ich mir 535 Sales Pitches anhören und dann für meine Org überlegen, was das Richtige ist? Das ist natürlich gar nicht machbar. Also muss ich mich irgendwo für entscheiden. Das ist auf jeden Fall ein Thema in diesem Kontext. Das heißt aber, ihr müsst euch trotzdem damit auseinandersetzen. Wie ihr das streamlined, das müsst am Ende ihr entscheiden. Aber es muss wahrscheinlich getan werden. Das, was man ablesen könnte aus dem Chart ist, ja, dann geht's uns doch eigentlich ganz gut. Der Szene geht's doch gar nicht schlecht. Es entstehen ja neue Unternehmen. Fakt ist aber auch, dass der HR-Tech-Funding-Markt, also die Investments in HR-Startups, massiv zurückgegangen sind. Also es sind echt tough times für GründerInnen, für Menschen, die mit viel Elan, mit viel Glaube an ihr Produkt, an ihr Thema Dinge an den Start bringen. Schwierige Zeiten. In Deutschland ist das um 23% eingebrochen von 24 auf 25 und in den USA um 25%. Dramatisch an der Stelle. Ja, aber trotzdem passiert ganz viel und das habe ich euch letztes Jahr schon gezeigt. Das gab es als einen Chart und das als ein zweites Chart. Eigentlich wehre ich mich ja immer, sowas dann nochmal zu zeigen. Ich habe es aber aus gutem Grund gemacht, weil sowohl im Recruiting als auch im Retention habe ich letztes Mal sehr high level gesagt, diese Dinge werden alle kommen, die werden passieren. Konkrete Beispiele hatte ich letztes Jahr nicht im Gepäck dafür, sondern nur gesagt, das sind die Trends, das wird kommen. Was ich heute sagen kann, jo, das stimmte, was ich letztes Jahr gesagt habe, wenig überraschend natürlich. Ihr werdet zu all den Themen inzwischen Beispiele finden in Organisationen. Womit Agentic AI, womit Low- und No-Code-Applikationen entsprechende Prozesse abgedeckt werden. Um das vielleicht noch einmal an zwei Beispielen ein bisschen klarer zu machen. Wenn ich über die Employee Experience nachdenke, also so ein einfacher Sachverhalt wie Krankmeldung schreiben oder Urlaub beantragen, das sind natürlich so ideale Cases, die darüber abgedeckt werden können, ne? Und bisher in vielen Organisationen Anruf in der Personalabteilung, bin krank, dann kümmert sich ein Personalreferent, Personalreferentin darum. Das braucht man eigentlich nicht mehr. Das kann also alles automatisiert ablaufen. Zweites Beispiel aus dem Recruiting, also dieser ganze Prozess, speziell wenn es um, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfachere Jobprofile geht, Bewerbungen screen, pre-screen, vielleicht ein Telefonchat zu machen, um abzuchecken, passen die BewerberInnen Kriterien und automatisiertes Matching mit Sprach-KI dahinter, gibt's, ist da, ist in vielfach auch schon im Einsatz. Diese Dinge passieren. Oder im Bereich Retention könnte man natürlich drüber nachdenken, Daten von Mitarbeiterengagement aus Mitarbeiterbefragung zu matchen mit den Weiterentwicklungsbedürfnissen, mit den Profildaten eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin. Das sind die Dinge, die gerade passieren, die auch teilweise in Unternehmen, Organisationen schon da sind. Und ich fand jetzt spannend, diese Deloitte-Aussage, 28% der Unternehmen nutzen bereits KI-Agenten. War eine allgemeine Aussage, würde mich jetzt natürlich interessieren, mal Hand hoch. Wer von euch nutzt denn schon KI-Agenten? Bitte ganz weit hoch die Hand. Interessant jetzt hier, ich würde sagen 10%. Das heißt, die Bewegung hat angefangen, die ist im Gange. Letztes Jahr hatten wir hier in der Runde noch Theorie. Wir rutschen ganz stark in die Praxis. Das passiert, das wird Realität, das ist Realität. Und dann noch ein Thema, was, glaube ich, auch ein Riesentrendthema ist. Es ist das ganze Thema Daten. Das heißt, wenn ich all die Daten habe als Personalerin, als Personaler in einer Organisation, dann kann ich damit natürlich ganz viel machen. Ich kann effizienter arbeiten, ich kann Data-Dashboards nutzen, um wirklich Zahlen, Daten, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. Ich kann meine Prozesse umarbeiten. Das ist natürlich schnell erzählt und schnell in so einem lustigen Bildchen abgebildet. In der Realität ist das Hauptproblem, was ihr natürlich alle habt, wir auch, die Daten, die liegen ja alle in unterschiedlichen Systemen. Also es ist selten so, dass ich ein System habe, wo alle Daten drin sind. Meistens habe ich irgendwie ein Bewerbermanagementsystem, ich habe vielleicht eine Stammdatenverwaltung, eine Zeitwirtschaft, was habe ich noch, eine Lohnabrechnung etc. pp. Ich habe also ein Sammelsurium an Insellösungen und das, was in der Theorie so einfach aussieht, ist in der Praxis total schwer, all die Daten zusammenzubekommen. Die Systeme funktionieren alle anders. Und auch da passiert eine ganze Menge. Wir haben zwei Organisationen am Start. Mal kurz fragen, ist Marc Strattmann hier heute Morgen? Gestern war er noch krank. Ich hoffe, er kommt heute. Von HR Autopilot. Die machen genau sowas. Oder Nick Stoth hier von People.ix, auch sehr spannend. Schaut euch das mal an, die nächsten 2 Tage, was da inzwischen geht. Also da geht's dann tatsächlich darum, diese Daten alle zusammenzufassen in einem Dashboard aus verschiedenen Subsystemen und daraus dann entsprechende Entscheidungen abzuleiten. Halte ich für ein absolutes Trendthema und für sehr relevant für die Zukunft. Punkt an der Stelle. Wenn man da so drüber redet, und so viel jetzt HR Tech, so viel Applikationen und dergleichen anspricht, dann muss man vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Man könnte ja einerseits sagen, boah geil, unsere Welt verändert sich zum positiv Spannenden, wir sind effizienter, produktiver und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für HR erstmal ganz wichtig ist, das zu kapieren. Alles, was in HR digitalisiert werden kann, das wird auch digitalisiert. Da gab es vor 3-4 Jahren, wenn ich sowas gesagt habe, oft Leute gesagt haben, das stimmt doch gar nicht. Nein, das wird so nicht kommen, das sind ja noch andere Themen. Tatsache ist nur, das passiert. Und gibt es jemanden, der das nicht glaubt mehr heutzutage? Möge die Hand heben, können wir in der Pause gerne drüber reden. Erwartungsgemäß hebt jetzt niemand die Hand. Vielleicht kommt ja trotzdem einer in der Pause zu mir und sagt, das ist doch Bullshit, was du da erzählt hast. Aber ich glaube da wirklich dran. Wenn das so ist und wenn ich dann wirklich auch sage, ich will HR nicht nur als so eine Funktion sehen, die sich vor allen Dingen administrativ definiert. Da gibt's einige Leute, die das immer noch so sehen. Durchaus auch PersonalleiterInnen, die so denken. Hauptsache, die Prozesse laufen gut und Hauptsache, die Gehaltsabrechnung stimmt. Ja, Logo muss die stimmen. Nur damit wirst du auf Dauer den Blumentopf nicht gewinnen, weil das ist ja klar. Natürlich muss das funktionieren und stimmen. Du musst eigentlich dich über 2 Dinge, glaube ich, definieren. Das eine ist, du musst die Technologie im Griff haben und auch verstehen. Musst dich wirklich damit auseinandersetzen. Ne? Viele HRerInnen sind so ein bisschen technologieängstlich. Ich glaube, das macht keinen Sinn in dieser Zeit, sich so zu verhalten. Das zweite, da komme ich gleich noch drauf, ist Haltung, Wertschätzung, Kultur. Wenn man das glaubt, dann ist ja so, HR benötigt Tech-Kompetenz und daraus entstehen höhere, neue Anforderungen an das Personal in der Personalabteilung. An das verbleibende Personal, weil die Teams werden kleiner werden. Und du landest sofort bei Themen wie Recruiting, ne, für HR selbst. Gar nicht so einfach, gute Leute zu finden. Du landest beim Re- und Upskilling. Du hast sofort eine Mehrwertdiskussion an der Backe. Jetzt aus einer C-Level-Perspektive gesprochen. Was ist der Mehrwert deiner Abteilung? Weiß das nach. Oder du sagst, ich brauche mehr Geld für HR-Tech. Ich muss die Dinge ja auch umsetzen. Ja, warum? Was ist der Mehrwert? Was erreichen wir? Keine HR-Admin-Tätigkeiten mehr. Deutliche Personalkosteneinsparungen, freut sich der CFO. Wird auch sofort sagen, ja, brauchen wir dann die Größe überhaupt noch? Hat das noch eine Relevanz? Und letztes Thema, Vielzahl von HR-Tech-Tools, das hatten wir gerade, steigende Komplexität in der Anwendung, explodierende Kosten, Delegation von HR-Tech an IT, kann passieren, schwierig, dann redest du nämlich gar nicht mehr mit inhaltlich. Oder eben steigende Komplexität in der Anwendung und in der Auswahl. Du landest immer bei der Mehrwertdiskussion. Also sei dir darüber klar, wer du bist und was du willst und was du machst. Und jetzt zum Elefant im Raum. Das ist das zweite Thema. Das ist genauso wichtig. Zudem habe ich aber heute nur einen Chart dabei. Das ist das Thema Haltung, Wertschätzung, Kultur. Und dieses ganze Thema Diversity, Equity und Inclusion, das steht wie kein anderes gerade als Platzhalter für diesen Haltungsthemen. Bereich, der wirklich eine Relevanz hat. Ihr kriegt mit, was in den USA passiert, wo massiv diese Dinge abgemanagt werden und zwar aus der Regierung heraus. Da ist ja eine politische Agenda dahinter. In Deutschland sind wir sicherlich anders aufgestellt, sind eher vorsichtig. Ja, über SAP haben sich viele beschwert. Gleichzeitig muss man auch sehen, wenn man seinen Großteil seines Geldes in den USA verdient, wie geht man damit um? Ich will das gar nicht werten. Ich will nur sagen, das ist eine Herausforderung an der Stelle. Und dieses Thema, sich mit der eigenen Haltung, mit dem eigenen Wertbeitrag, mit der eigenen Kultur zu beschäftigen und dann auch zu sagen, ich stehe für gewisse Werte ein, auch wenn es anstrengend ist, das zu tun. Das ist ja nicht nur ein Risiko, das ist auch eine riesengroße Chance. Und da haben wir halt auch auf diesem Festival eine Vielzahl an Menschen, die darüber berichten. Wir haben die Female HR Excellence, die sich zu dem Thema aufstellen. Wir haben heute hier noch die Birgit Bohles, die HRO der Deutschen Telekom, morgen Gabriele Fanta Und wir haben es ganz weit aufgezogen. Wir haben die Menschenrechtsaktivistin Düsen Tekkal da, weil du bist ganz schnell bei diesen Themen. Wofür stehe ich eigentlich? Also welches Wertgerüst will ich eigentlich vertreten? Wenn man das jetzt so alles sagt, dann kommt man schnell an den Punkt, oh Gott, wie soll ich eigentlich in dieser Brave New World damit umgehen? Zwei Sneak Peeks von Pascal Finette, der morgen hier steht. Die Top 10% der Org sollten 10% ihrer Zeit damit verbringen, 5 Jahre nach vorne zu denken. Kann man mal mitnehmen, drüber nachdenken, will ich jetzt aus Zeitgründen nicht vertiefen. Und das zweite, fast noch spannender, Stichwort Wertbeitrag, habe ich heute viel drüber darüber gesprochen. Drückt mal euren Wertbeitrag in weniger oder maximal 8 Worten aus. Mein Tipp, macht's in Englisch. In Deutsch klappt das nicht. Aber in Englisch klappt's. Das könnte hier jetzt sein, Inspire the Embrace Festival Visitors to Improve Their Work. Das ist das, worum es hier geht bei diesem Festival in genau 8 Worten. Das kann man für sich individuell machen. Das kann man für die Organisation, fürs Team machen. Das lohnt sich, weil man sich sehr stark fokussieren muss und wirklich drüber nachdenken muss, um was geht's hier wirklich. Am Ende landen wir bei dem großen Thema Mut. Darum geht's in a brave new world. Seid mutig. Denkt über euren Wert nach, habt die Haltung, die Wertschätzung, den Respekt der Mitarbeiter gegenüber im Kopf und beschäftigt euch mit HR Tech. Einen Schritt habt ihr gemacht. Ihr seid hier. Also lasst uns diese Welt zusammen gestalten. Danke an der Stelle.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.